Dankeschön. So, jetzt keine Stolperfallen mehr. So, ich begrüße euch auch herzlich meinerseits jetzt zur Predigt. So, für den Juli habe ich gesagt, ich bin ja da, ich kann mal eine Predigtreihe machen, 4 Predigten am Stück. Und habe daher eine Predigtreihe über den Brief Jakobus gestaltet. So, und zu Anfang, also alle nochmal, es geht um Jakobus. 2 Predigten haben wir schon gehört. Die erste ganz kurz, die war genannt worden, die Inflation der Worte oder die Kluft zwischen Wort und Tat. So, exemplarisch ein Vers zitiert aus Jakobus, ein Gottesglaube, der sich nicht in Taten ausdrückt, ist in sich selbst tot. Das ist eine der Linien, die dem Jakobus ganz wichtig ist, dass er sagt, das, was Christen reden und das, was sie tun, muss zusammen stimmen. Also den Worten müssen entsprechende Taten folgen. Und da hatten wir gesehen, dass das einmal bedeuten kann, dass wir den Dingen, die ganz offensichtlich sind, ja, es ist ja nicht so, dass Gott hier lauter Geheimdinge irgendwo geschrieben hätte, sondern wir wissen, es gibt die Bibel und da sind viele Sachen drin, die sind ganz offensichtlich. Also da stehen zum Beispiel viele Dinge über die Fürsorge für Arme, für Witwen, für Waisen, für Kranke drin. Und da war das, wenn mir jemand offensichtlich vor Augen ist in seiner Not, bin zuerst mal ich der Nächste gefordert, auch mit der konkreten Hilfe. Das zweite war dort ein Beispiel wie Abraham, der Dinge von Gott versteht, aber dann erstmal sozusagen Schritt für Schritt für Schritt für Schritt gehen muss, bis er dann schließlich an das Ziel kommt, was er am Anfang noch gar nicht sehen kann. Die zweite Predigt hatte geheißen, die Inflation der Worte oder wie leicht unsere Worte auf die schiefe Bahn kommen. So, da habe ich zurückgegriffen auf ein Lukas-Wort, da gibt's bei Jakobus diesen ganz langen Text über die Zunge und was die alles anrichtet. Und in konzentrierter Form gibt's es von Jesus, was immer im Überfluss in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. Und ich habe mal ergänzt, dein Schweigen, dein Nichtreden. So, und da hatte ich euch die Frage gestellt, was füllt euer Herz? Geht mal in euch, was ist da drin an Motiven, Beweggründen, Ängsten, Hoffnungen und Ähnlichem? Und dann 3 Schritte, die Jakobus sozusagen empfiehlt. Er sagt, trennt euch von dem inneren Schmutz und Krempel, nehmt stattdessen das auf, was Gott euch als Wahrheit sagt und werdet dann auch Leute, die das in die Tat umsetzen, also die auch mit ihren Worten dann entsprechend handeln. Also wer weiß, dass negatives, zerstörerisches Reden nicht von Gott kommt, der muss dann eben auch lernen, seine Klappe zu halten. Und stattdessen ein Ermutiger oder jemand, der auch mal einen Dank ausspricht, zu werden. Also, das ist der Einstieg gewesen, die ersten 2. So, und heute geht's sozusagen den dritten Strang, der so über den Jakobusbrief verteilt drin ist. Ich habe es mal genannt, die Inflation unserer Gelüste. Also, ist ein altes Wort, aber ich finde, ist irgendwie so ein ganz passendes Wort. Man könnte es auch übersetzen, unserer inneren Leidenschaften oder dessen, was uns innerlich umtreibt. Und worum es geht? Es geht darum, wie entsteht denn eigentlich Versuchung? Jakobus hat da sozusagen, er entfaltet seine Sicht, wie Versuchung entsteht. Und er entfaltet dann auch, wie das trotzdem zum Guten führen kann. So, auch hier wieder exemplarisch jetzt, sein sozusagen eigentlich fast der Anfang dieses Briefes. Nehmt es voll Freude auf, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Und dann etwas später in diesem Anfangstext, selig der Mann, der in der Versuchung statthält. So, jetzt ist Versuchung ein Wort, was es noch gibt, auch so in unserer Welt, aber meistens in ganz anderen Kontexten. Also zum Beispiel innerhalb der Werbung wird gerne immer wieder mal mit diesem Wort Versuchung gespielt. Also hier für eine Eismarke, ich habe mal alles rausgelöscht, was dann direkte Werbung wäre. Mein Name ist Eva, heißt ja auch Eva. wie könnte ich dieser Versuchung widerstehen? Also da wird Versuchung auch so im Alltag ganz oft, ja, mit Süßigkeiten und mit zu viel Essen oder auch vielleicht mal mit zu viel Trinken oder so hier wie durch die Schauspielerin symbolisiert, dann eben auch mit Erotik oder Ähnlichem verbunden. So, und jetzt habe ich euch mal ein zweites Bild dazu genommen und ihr werdet euch fragen, was hat das denn mit Versuchung zu tun? Es hat damit zu tun, dass das ein Bild von einer Erprobungsfahrt eines Automodells ist. Also das heißt, dieses Auto wird getestet hier auf einer Schneepiste oder auf einem schneebedeckten Boden. Hier geht es um Erprobung, um Ausprobieren. Was macht denn dieses Auto oder wie fähig ist das sozusagen, so eine Piste zu bewältigen? Und wer sich so mit Automobilen beschäftigt, der hat dann vielleicht schon mal gelesen. Und diese Erprobung wird dann auf verschiedensten Terrain, ja, auf Sand, auf Schotter, durch Matsch, mit Rütteln, Schütteln oder sonst was gemacht. So, warum gehört das hier dazu? Weil das Wort, was im Griechischen für Versuchung steht, das ist nicht so einseitig sozusagen, wie wir oft Versuchung verstehen. Also Versuchung, da wird ja oft gleich sozusagen das Negative irgendwie mitgedacht. Ja, also selbst säkular gedacht, also das Negative, dass ich dick und fett werde, weil ich eben zu oft der Versuchung nachgebe, mir die süße Schokolade oder das leckere Eis oder was auch immer reinzuziehen. Oder geistlich eben Versuchung, da steckt dann sozusagen gleich irgendeine Form von böser Macht oder böser Absicht oder sonst was dahinter. Das ist das, was wir oft so mit diesem Verlockung, Versuchung, Anfechtung verbinden. Und so kann dieses Wort auch tatsächlich übersetzt werden. Peirasmos heißt es im Griechischen. Aber dieses Wort kann eben auch mit Prüfung oder Erprobung übersetzt werden. Und ich glaube, das verschiebt die Dinge sofort etwas. Denn da wird das plötzlich, ich sage nochmal, vielleicht viel nüchterner. Vielleicht auch viel pragmatischer, weil ich sage, ja, das leuchtet mir ein, dass wenn ich zum Beispiel jetzt nicht diesen alten, sondern irgendeinen hypermodernen Stuhl hat, dann wird er in seine Maschine eingespannt und dann wird er 10.000 Mal gedehnt und gequetscht. Ja, er wird erprobt, um zu sehen sozusagen, taugt der, hält der das aus, dient er dem Zweck, den er dienen soll. Und deswegen möchte ich auch das, was der Jakobus da schreibt, sozusagen in dieser Breite sehen. Also einmal mit dem, was wir mehr so mit diesem Wort Versuchung verbinden und das andere Mal mehr mit dem, was eigentlich so dieses Wort Prüfung oder Erprobung verbindet. So, und der Jakobus hat eine klare Beschreibung, wo aus seiner Sicht Versuchung herkommt. Er sagt, niemand, der in Versuchung gerät, sage, von Gott werde ich in Versuchung geführt. Denn Gott lässt sich vom Bösen nicht versuchen und er versucht selbst niemand. So, und jetzt sagt er, wo er sieht, dass die Versuchung herkommt. Jeder wird von der eigenen Begierde versucht, fortgelockt und geködert. Also das ist, könnte man sagen, eine Sicht, da lässt er Gott erstmal ganz draußen. Also er sagt, Leute, ihr könnt euch nicht drauf rausreden und sagen, ja, Gott führt mich in diese schwere Situation und diese Prüfung hinein, sondern er sagt, nein, ein ganz banaler erster Grund für die Versuchungen, die ihr empfindet, ist das, was in euch selber lebt. Das, was die eigenen Begierden, Gelüste, Leidenschaften ist, was ihr selber wollt. Das ist zuerst mal der Auslöser für Versuchung verschiedenster Art. Also zum Beispiel, wer das Gelüst in sich hat, unbedingt reich zu werden, ja, dann kann aus dem, was da in einem an Begierde lebt, Mensch, ich möchte reich werden, ich möchte dieses und jenes und sonst was, das kann dann eben sehr leicht zu etwas werden, was mir zur Versuchung wird. Ja, was mich fortlockt von anderen wichtigen Dingen, vielleicht von Prioritäten rings um eine Partnerschaft oder um Kinder, die ich habe. Oder auch um Prioritäten, was Gott wichtig ist. So, und jetzt hat er noch ein paar, ich sag mal so Gedanken, die sind immer verstreut drin, ich habe sie mal gebündelt drin und sagt, wo kommt die Versuchung her? Er sagt, er macht es am Beispiel von den Beziehungen, die es dort gibt in dieser Gemeinde oder gab, wo es viel Streit und viele Kämpfe wohl gab. Da sagt er, kommt das nicht etwa von den Lüsten, die in euch streiten? Also der sagt, da geht's nicht nur um eine Sache, man könnte das auch übersetzen, kommt das nicht von den Lüsten, Begierden, die in euch drin im Widerstreit sind? Ja, also er geht davon aus, dass wenn in uns sozusagen verschiedene, ungeklärte, unbereinigte, undurchdachte, mit Gott nicht sozusagen abgeglichene Wünsche, Begierden sind, dass das dann zu einem sozusagen permanenten Konflikt in uns führt, der uns dann in Versuchung führt und dem folgt dann irgendwann die Tat. Also, was könnte denn ein Beispiel sein? Also, nehmen wir mal an, Männer. Männer sind sehr optisch ausgerichtet, deswegen fahren sie auch auf schöne Frauen ab. So, das heißt, deswegen auch die ganze Industrie, die es dazu gibt an Pornografie und Co. Die Versuchung ist das Erste, was einem Mann begegnen wird. So, das wird dann im Widerstreit mit anderen inneren Dingen sein. Vielleicht ja, mit dem Wunsch nach Sicherheit einerseits, mit dem Wunsch der eigenen Frau vielleicht treu zu sein, mit dem Wunsch, sich doch zu beweisen oder sonst was. Und dieser Widerstreit, der letztlich losgelöst von Gott geführt wird, führt dann irgendwann zu einer Tat. So wie das exemplarisch zum Beispiel im Alten Testament von David berichtet wird. Ja, in ihm stritt Verschiedenes. Der kam nach Hause nach langen Schlachten. Der war müde, der war kaputt, der wollte jetzt mal seine Ruhe haben, der wollte sich erholen, der wollte nicht mehr der König und Chef sein, der hatte die Nase voll vom Krieg führen. Und dann sieht er die schöne Bathseba da baden. Und die nächste sozusagen Begierde, die nächste innere Lust wächst in ihm auf. Und dieser Widerstreit oder vielleicht auch die Kumulation von ihm, von dieser Erschöpfung und dem Sattsein der Kriege und diesem ständigen Kampf und so weiter und dann die nächste Begierde mit dieser schönen Frau sozusagen, kumuliert dann darin, dass er mit dieser Frau schläft und es geht dann weiter. Es gebiert die Sünde, er muss dann den Mann umbringen, ja, und sein eigenes Kind stirbt. Also Jakobus sagt, Versuchung ist gar nicht erstmal was, wo ihr immer sagen könnt, kommt von Gott zuerst, sondern das entsteht ganz stark durch das, was ungeklärt oder unbereinigt in euch lebt. Dann führt er einen anderen Gedanken an, der auch damit zusammenhängt. Er sagt, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Also erstmal sehr, ich sag mal sehr provokativ, vielleicht heute noch provokativer, als es das damals gewesen ist. Aber auch das macht einen Widerstreit deutlich. Also die meisten von uns oder alle von uns sind Leute, die kommen aus einer christlichen Prägung oder sie sind haben sich bewusst entschieden, als Christen zu leben. Und das ist das, was man hier sagen könnte, Freundschaft mit Gott. Gleichzeitig leben wir aber in der Welt, die eben auch von verschiedensten anderen Wertsystemen, Strömungen, Entwicklungen geprägt ist. Also wenn man zum Beispiel den ganzen Bereich, ich sage jetzt mal, der Ehe, der Beziehungen, der Sexualität anschaut, das Verständnis der Geschlechter, die sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, die ganze zum Beispiel jetzt Gender-Ideologie, die sich verbreitet, dann ist einerseits unsere Werte, wo wir sagen, so sehen wir das von der Schrift her oder so sehen wir das, was es heute bedeutet und gleichzeitig begegnen wir Wertmaßstäben, die eben anders sind. Und auch aus diesem sozusagen Widerstreit von dem, was in uns auch an Guten, an Wichtigen, an Richtigen ist und dem, was von außen kommt, entsteht ebenfalls Versuchung. Also zu sagen, naja, nehmen wir es mal nicht so genau. Also wenn Jesus zum Beispiel sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, aber ich lebe in einer Kultur, wo eben halt der Mammon so wahnsinnig wichtig ist, ja. Und wo mir ständig gesagt wird, was ich denn mit genügend Kohle alles Tolles machen und erleben und sein und sonst was kann, dann entsteht auch aus dieser Spannung sozusagen zwischen dem, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen und Geiz ist geil bei Saturn und Media und sonst wie, eine Versuchung. Und ich muss mich entscheiden, wo will ich hin? Also, fröne ich dem Geiz oder der Supersparsamkeit, knechte ich vielleicht meine Frau und meine Kinder mit meiner vermeintlichen Sparsamkeit, weil im Grunde genommen eigentlich das System, wie diese Welt funktioniert, mich da ganz stark gepackt hat. Oder gestalte ich diesen Bereich von Geld und Besitz und anderem von dem her, was ich aus Gottes Wort her verstehe. Dann gibt's noch einen dritten kleinen Pfad, den der Jakobus im ersten und im vierten Kapitel drin hat. Er spricht davon, dass es sowas wie zwei Seelen in unserer Brust gibt. Gibt es ja auch in unserem sozusagen Redeartenschatz, gibt es das ja immer noch. Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Ich weiß nicht, wo es herkommt, ich habe es nicht nachgeguckt. Faust, okay, also. Aber er spricht dort auch von was Ähnlichem. Er sagt, ihr seid wie zwei psychisch oder zwei selig. Er sagt, in euch sozusagen leben Teile, die sind nicht miteinander in Klärung oder in Versöhnung. Also vielleicht Beispiel. Von meiner Prägung her bin ich mit einer sehr dominanten Mutter aufgewachsen. So, das macht was mit einem oder was mit einem als Mann. So, wenn ich in Gottes Wort schaue, dann sagt Gottes Wort mir was über das Miteinander von Mann und Frau, ja? Oder lobt die Frau als Geschöpf Gottes oder als notwendige Hilfe und Ergänzung des Mannes. In der Praxis aber mit meiner konkreten Frau mussten dann sozusagen die zwei Seelen in meiner Brust erst zueinander kommen. Ich musste erst verstehen und begreifen und lernen, dass sozusagen die eine Seite, die Prägung, die bei mir zum Beispiel sehr stark über meine Mutter passiert ist, wie ich Frauen mir vorstellte oder dachte, so sind die alle, und wie meine Frau ist und was viel mehr dem entspricht, wie Gott Frauen beschreibt, ja, wie das zusammenkommen musste. Und erst im Lauf der Zeit sozusagen ist das durch Gottes Bild, durch das, was Gott in mir verändert oder da freigesetzt hat, zueinander gekommen. Und so können auf vielfache Weise zwei Seelen zwischen sozusagen zwei Gegensätzen, also ich sage jetzt mal vielleicht Freigebigkeit und Geiz oder anderem, in unserer Brust wohnen. Und Jakobus sagt, solange das bei euch stark ausgeprägt ist, wird euch das immer wieder in Versuchung führen. So, jetzt habe ich mal den gleichen Text, den wir schon hatten, mit der Überschrift, worin Erprobung besteht. Also Erprobung, wenn ich das als Erprobung sehe, dann ist eigentlich die Frage mehr nicht, wo kommt es her und warum ist es so oder vielleicht, warum lässt Gott es zu oder sonst was, sondern es wird vielmehr die Frage, wie kann ich das leben? Ja, wie kann ich schwierige Situationen, die mich immer wieder innerlich anpieksen oder auf einen falschen Pfad oder zu falschen Entscheidungen bringen wollen, wie kann ich die lernen, gut zu leben? Sozusagen, wie kann ich wie so ein 10.000 Mal getesteter Stuhl werden, der einfach sagt, nee, ich bin in der Lage, das auszuhalten. Ja, und wenn ich dann nochmal versucht werde von meinem Geiz und nochmal, dann weiß ich, okay, das gehört dazu. Das ist normal in dieser Welt, dass wir von Geld oder Mammon oder sonstigen Dingen immer wieder sozusagen herausgefordert und versucht werden. Dann bin ich nicht mehr sozusagen in so einer Defensivhaltung, warum und wieso und sonst was, sondern ich beginne dieses Lebensfeld zu gestalten. Oder umgekehrt, ich beginne dann auch zu fragen, okay, was lebt denn da in mir, an Begierden, an widerstreitenden Dingen, an Lebensbereichen, wo ich wie so zweipsychig bin? Und wie kann ich die mit Gottes Hilfe gestalten? Also da werde ich sozusagen, komme ich aus so einer Opferrolle stärker weg, wenn ich sage, nee, das ist wie normales Ausprobieren auf gut Deutsch, was ich tauge, ja, oder wie ich vielleicht Dinge meines Lebens, Begabungen, Fähigkeiten verstärken, ausbauen oder sonstiges kann. So, wo Versuchung hinführen kann. Also der Jakobus macht es ziemlich drastisch. Ich habe mal exemplarisch nur die zwei genommen. Den einen kennt man schon, jeder wird von der eigenen Begierde versucht, fortgelockt und geködert. Steht also auch im Griechischen ziemlich so, wie es da übersetzt ist. Und dann sagt der Jakobus weiter, wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, dann bringt sie die Sünde zur Welt. Und wenn die Sünde ans Ziel gelangt oder vollendet ist, dann gebiert sie den Tod, dann bringt sie den Tod zur Welt. Vielleicht ein schönes biblisches Beispiel, das, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, von David. Also zuerst war die Begierde oder die Begierden sozusagen da. Der Wunsch, entspannen, runterfahren, die tolle nackte Frau, die sich da gebadet hat. So, das bringt die Sünde zur Welt. Ja, er schläft mit dieser Frau. Er ist damit sozusagen dann ans Ziel gelangt. Er hat das erreicht, was er wollte. Oder die Sünde hat das erreicht, was sie wollte. Und dann geht's aber noch weiter. Aus dem ganzen Volk tot. Bei dieser David-Geschichte ja ganz konkret. Ja, er muss dann den Mann beseitigen und umbringen lassen, als er merkt, dass die Frau schwanger ist. Und jeder weiß, der Mann kann's nicht gewesen sein, weil er seit Monaten oder eben ausreichend Zeit vorher nicht bei seiner Frau gewesen ist. Und er muss diesen Mann in der Schlacht heimtückisch umbringen lassen. Und dann stirbt noch sein eigenes Kind. Also das ist ein Beispiel sozusagen im Extremfall, wie wenn falsche Begierde zu einer falschen Tat wird, zu Sünde, zu etwas, was Gott nicht will, wie das dann wirklich Tod im übertragenen Sinn oder im wahren Sinn in ein Leben reinbringen kann. So, jetzt habe ich es mal mit Erprobung wieder übersetzt, wo die Erprobung hinführen soll. Wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Also da beschreibt Jakobus, er sagt, dieses Lernen mit solchen Versuchungen, Herausforderungen zum Schlechten, den Einseitigkeiten oder Ungereinigkeiten in einem selber umzugehen. Wir sollen das lernen, damit Gutes für unser Leben entsteht. Das, was hier mit Standhaftigkeit, kann man auch mit Geduld oder mit Ausdauer zum Beispiel übersetzen. Also, wenn ich sozusagen gelernt habe, ja, solche Versuchungen oder Zeiten, die wie eine Probe sind, wo ich Sachen einfach durchhalte entgegen den äußeren Anschein, dann bringt das etwas in meinem Wesen, in meinem Charakter hervor. Ja, Standhaftigkeit. Ja, ich werde ausdauernd. Ja, ich werde vielleicht im Bild gesprochen wie jemand, der Langstrecke laufen kann. Ja, der nicht nur einen 100-Meter-Sprint machen kann oder die 400 Meter, sondern der gelernt hat, in Bezug auf sein Leben lange durchzuhalten, Dinge lange durchzuhalten. Und er bezieht das dann auf das, was Gott in uns angefangen hat. Er hat gesagt, Gott hat begonnen, Gutes in euch zu wirken, euer Wesen zu verändern, euer Leben zu vollenden. Und das soll zur Vollendung, zum Ziel kommen, das Gott vor Augen hat. Und es wird sozusagen zwischendrin durch das Nachgeben der Versuchung oder das Aufgeben von Erprobungen und Prüfungen, wird das immer wieder sabotiert. Und es ist wie Rückschläge sozusagen auf diesem Weg, das zu erreichen, was Gott mit uns vorhat. Und das ist eine krasse Verheißung, dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Also er sagt, in eurem Leben werdet ihr erleben, wenn ihr Leute werdet, die standhaft sich dem Bösen oder Schlechten oder Zerstörerischen widersetzen, das wird euer Wesen schon jetzt sichtbar vollkommen. ohne Makel machen, fehlerlos. Ja, das ist eine hohe, krasse Verheißung, aber es geht eben nicht darum, dass das irgendwann bei Gott eintritt, sondern er sagt, jetzt schon soll das beginnen, euer Wesen zu prägen, dieses einfach immer wieder lernen, sich mit Probesituationen, Prüfungen oder Versuchungen in einer guten Weise auseinanderzusetzen. Und er hat noch eine zweite Linie drin. Selig ein Mann, der in einer Erprobung standhält, denn wenn er sich bewährt, wird er den Kranz des Lebens empfangen, der denen verheißen ist, die Gott lieben. Also er sagt, da gibt's die Dimension sozusagen eures Wesens und was darin passiert durch den Glauben und die Nachfolge. Und dann gibt's aber auch das, was über euer Leben und euren Tod sogar hinausgeht. Das ist bei der Frage, wie gehe ich mit Versuchungen, Prüfungen, Erprobungen um, auch sozusagen eine Dimension in die Ewigkeit hineingeht. Also dass das, was ich hier lebe, auch eine Konsequenz hat nach meinem Tod. Ja, dass das Leben mit Jesus hier die Verheißung hat, dann bin ich einer, der wird wie so ein Siegeskranz. Das war ja damals für die Kaiser, für die Läufer immer wieder dieses Thema. Sie bekommen zeichenhaft diesen Kranz, dass sie gesiegt haben. Und es geht darum, dass sich die Liebe zu Gott letztlich bewährt durch ein Leben hindurch, bis wir eines Tages ihn in direkter Weise sehen. So, wie kann denn das Ganze jetzt gelingen? Jakobus gibt auch wieder über hauptsächlich Kapitel 1 und 4 verteilt ein paar Anhaltspunkte, die ich knapp zusammengefasst habe. Also das Erste, er sagt, jawohl, wir werden alle versucht oder erprobt und manchmal wissen wir wissen nicht, wie wir dem begegnen sollen. Also sein erster Rat, fehlt es aber einem von euch an Weisheit, in Klammern Versuchung zu begegnen oder Erprobungen durchzustehen, dann soll er sie, diese Weisheit von Gott, erbitten, denn er gibt allen gern und macht niemand einen Vorwurf. Also wenn jemand sagt, da gibt's ein Thema, mit dem ich immer wieder kämpfe und vielleicht auch immer wieder falle, meinetwegen meine spitze Zunge, wenn man das letzte Mal anschaut, mein loses Maul, ja, und ich bin immer wieder versucht und immer wieder rutscht es mir raus, dann ist sein erster Schritt zu sagen, gut, dann kommt zu Gott und sagt, Vater im Himmel, ich krieg meine spitze Zunge nicht in den Griff. Gib mir Weisheit, wie sich das ändern kann. Und das heißt, Gott macht niemanden Vorwurf, wenn das so ist, sondern er gibt gerne dann Weisheit, wie sich sowas ändern kann. Das Zweite, auch wie Erprobung gelingen kann. Er sagt, ordnet euch Gott unter. So, und jetzt bringt er hier die Komponente ein, die er vorher nicht hatte, sozusagen die geistliche Dimension, leistet dem Teufel Widerstand und er wird vor euch fliehen. Naht euch Gott, dann wird er sich euch nahen. Also dieses ganze Thema wird immer was damit zu tun haben, die inneren Gelüste, dass ich sage, lebe ich meine Gelüste, auch wenn ich weiß, dass die falsch sind oder noch ungeklärt oder unbereinigt oder Menschen schaden oder zu Gottes Wort in Widerspruch stehen, oder ordne ich mich Gott unter, das steht auch, kann man auch übersetzen, beugt euch vor Gott. Sage ich, nee, du hast die besseren Maßstäbe sozusagen, die besseren Gelüste, die besseren Motive und Vater im Himmel, ich brauche die von dir und ich will mit deiner Hilfe lernen, dass meine weggehen oder in den Hintergrund rücken. Und das hat dann auch eine geistliche Dimension, leistet dem Bösen Widerstand. Müsste man dann nochmal eine extra Predigt machen. Ein Ding wäre zum Beispiel, ich kann das, was Gott als Wahrheit ausspricht, ja, sozusagen die guten Gelüste, die Gott sagt, benennen und mir vor Augen halten. Und dann beginne ich schon einen Kampf, der dem Teufel widersteht. Also wenn ich zum Beispiel dieses Angstthema rings um Geld und Besitz habe, was mich dann immer wieder zu übergroßem Geiz verleitet, dann kann ich entgegenhalten und damit halte ich dem Teufel was entgegen, dass zum Beispiel Jesus sagt eben, wir können bitten und unser Vater wird uns versorgen. Oder dass er sagt, er versorgt selbst alle Spatzen und Vögel und Lilien und sonst was, um wie viel mehr. Also ich halte dem Geiz, der in mir kämpft, entgegen, was Gott als Wahrheit zu diesem Thema sagt. So, und dann hat er noch eine dritte Empfehlung. Er sagt, reinigt die Hände, ihr Sünder. Also da geht's auch drum, dass dann auch die Taten wieder sich ändern müssen. Denn das, was wir mit unseren Händen machen, ist ein Symbol für die Tat, die wir tun. Aber dahinter steht, dass wir beginnen müssen, uns mit unserem Inneren, ja, was ist in unserem Herzen, welche zwei vielleicht sich widersprechenden Seelen wohnen in meiner Brust. Dazu gehört auch das, was wir vielleicht selten öffentlich machen, aber dass wir uns dann auch mal treffen lassen von etwas und sagen, Mensch, das war wirklich vollkommener Mist. Ja? Vollkommen falsch und daneben. Ja? Es hat jemanden zutiefst verletzt oder von meinen Kindern jemanden verletzt. Ja? Oder das hat eine Gelegenheit verpasst und zu sagen, Vater im Himmel, es tut mir so leid. Ich hab's nicht gecheckt oder ich hab's bewusst verkehrt gemacht. Ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich, hilf mir da neu zu werden. So, jetzt sollte die super Zusammenfassung kommen, aber ich muss euch sagen, diesmal war für mich zu viel in diesem Text drin. Ich konnte es nicht auf ein Kärtchen wie die letzten zwei Male zusammenquetschen. Deswegen habe ich heute meinen Drucker, speziell in der Farbe Blau, bis zum Ende durchstrapaziert und habe euch die Predigt oder die Folien, die ihr sehen konntet und die Texte einfach mal ausgedruckt, etwas reduziert, mitgebracht. Und wer das möchte, der kann sich diesmal kein Kärtchen, sondern eben einen Ausdruck mitnehmen und kann dann die Bibelstellen dazu oder das, was ich dazu geschrieben habe, einfach zu Hause nochmal in Ruhe nachdenken. So, heute bete ich einfach mal zum Ende. So, Vater im Himmel, du weißt, was in uns widerstreitet. An Leidenschaften, an Gelüsten, an Wünschen, an Hoffnungen, an Begierden. Gut oder schlecht, positiv oder negativ. Positiv mit dir verbunden oder negativ irgendwo, vielleicht unbereinigt, ungeklärt aus unserer Vergangenheit und Prägung. Und ich danke dir, Vater, dass du willst, dass uns nicht unsere ungeklärten Begierden oder der Widerstreit in uns zugrunde richten oder andere Menschen rings um uns rum mit zugrunde richten, sondern dass wir innerlich da zu Klarheiten, zu einer Authentizität, zu sozusagen einer geraden Linie kommen, zu klaren Motiven, die von dir kommen und die Leben bringen. Und ich bitte dich einfach, für diese Woche, dass du nochmal neu sprichst über die sozusagen Gelüste in unserem Herzen und was sie mit uns machen, ob es unsere vielleicht Faulheit und Bequemlichkeit ist oder unser vorlauter Mund oder unser Geiz oder unser Perfektionismus, alle Dinge, die einfach dir nicht entsprechen. Ich bitte dich, dass du da zu uns sprichst und uns hilfst dann, Wege in die Freiheit zu gehen. Amen.